D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Joy Denalane ist zu Gast in deinem Sonntag. Hi, schön, dass du da bist. Du hast gerade ein neues Album rausgebracht, Gleisdreieck heißt es. Gleisdreieck ist eine U-Bahn-Station in Berlin und bezeichnet mittlerweile auch so einen großen Park, eine Parkanlage. Mhm. Du bist in der Ecke groß geworden und in deiner Jugend war das Gleisdreieck eher so Industriebrache, ne?
Ja.
Wie hat es da ausgesehen? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
Na, es gab gar nicht sehr viel. Also man muss, also das Auffälligste war hinter unserem Haus die Berliner Mauer.
Mhm.
Die verlief da hinterm Haus. Und dann vor dem Haus war ein Park, also ein kleines grünes Stück und ansonsten viel Fläche von nichts.
Mhm.
Tatsächlich von gar nichts. Und man musste eben bis zur Kochstraße laufen oder zum Anhalter Bahnhof. Aber Kochstraße war ja der Checkpoint Charlie. Mhm. Da war dann so ein bisschen Leben und dort war auch meine Grundschule. Und das war dann zu Fuß ungefähr 20 Minuten.
Meine erste Erinnerung an Gleisdreieck, das war so ein skurriler, aber irgendwie auch ganz lustiger Abend. Ich habe da Golf gespielt.
Was?
Ja, da gab es irgendwie so einen Abschlagplatz.
Wo?
Da gibt es auch so ein schlaues Wort irgendwie für, wie heißt das beim Golfen? Driving Range.
Aha.
Und die war so aus Holz aufgebaut. Ich glaube, die gab es auch nur irgendwie ein paar Monate oder sowas.
Aber das ist wahrscheinlich jetzt eher in jüngster Zeit gewesen, oder?
Das
fühlt sich so nach 10er Jahre an, so
ja,
Golfen, so Lifestyle-mäßig.
Ja, ich habe auch nie wieder einen Golfschläger angepackt. Ich konnte das auch überhaupt gar nicht. Das ist auf jeden Fall 10er Jahre gewesen. Also Ende der Nullerjahre oder sowas.
Ja.
Und ich fand es aber irgendwie ganz geil, weil du da irgendwie gestanden hast und diesen skurrilen Sport gemacht hast und dann vor dir halt so Hinterhof, Kulisse und die Bahn ist so lang gefahren irgendwie.
Ja.
Und das war auf jeden Fall ein sehr skurriler Abend. Meine erste Erinnerung ans Gleisdreieck, was ist deine?
Das wunderschöne Haus, in das wir gezogen sind im Jahre 1979. Ich war da 6 Jahre alt und kam aus einem Altbau, einem sehr maroden Altbau, Zentralheizung gab es nicht, Ofenheizung, kein Fahrstuhl. Und wir zogen in dieses schöne, wie ich fand, neue Haus. Ein Neubau, 5. Stock mit Fahrstuhl, allem drum und dran, Maisonette-Wohnung. Also es war eigentlich wie so ein Schloss, fand ich. Also
ist aber eigentlich eher so ein Hochhaus,
ja.
Betonkasten.
Ja genau, es ist gar nicht schön und es steht ja auch immer noch.
Mhm.
Ich habe da auch Fotoaufnahmen gemacht jetzt für dieses Album. Es ist überhaupt nicht schön, aber damals war es für mich einfach die Welt.
Mhm. Du bist da viel rumgelaufen in der Gegend als Kind oder auch so, ich sag mal, im Pickelalter so. Ne? Deine Eltern sind da eher entspannt.
Pickelalter.
Ja, das sagt man ja. Teenie ist irgendwie auch blöd, ne?
Teenie, ja.
Ist so ein olles Wort irgendwie.
Mhm.
Deine Eltern sind da relativ entspannt gewesen, ne?
Ja, also die waren sehr entspannt. Ich meine, meine Eltern haben zusammen 6 Kinder. Ich bin eins davon, das erste Mädchen in der Mitte. Und die waren beide voll berufstätig und haben sich da voll auf uns verlassen oder haben uns auch Vertrauen entgegengebracht. Und natürlich war die Kindheit eines Kindes der 80er Jahre eben nicht so durchgetaktet und organisiert wie die Kindheit eines Kindes von heute.
Mhm.
Es gab natürlich keine Smartphones, all diese Dinge gab es nicht. Unsere Verabredung war, du kommst nach Hause, wenn die Laterne angeht.
Ich erinnere mich auch noch, dass man wirklich auch telefoniert hat, um sich zu verabreden, dann immer die Eltern des Freundes oder der Freundin am Apparat hatte.
Ja.
Kann ich mal sprechen?
Ja, genau, ganz genau.
Ne, kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen.
Damals hat ein Telefongespräch 20 Pfennig gekostet und ich weiß noch, dass meine Eltern wirklich fast ausgeflippt sind, als ich irgendwann also entdeckt habe, das Telefon zu telefonieren und ich, meine beste Freundin und ich uns also wirklich jeden Tag stundenlang so in einer Frequenz immer angerufen haben. Also für jedes, ich gehe mal kurz in die Küche, warte, ich rufe dich gleich zurück, aufgelegt, wieder angerufen.
Und
ich gehe mal kurz auf Toilette, aufgelegt, wieder angerufen. Und jedes Mal 20 Pfennig irgendwie sind dabei raufgegangen. Damals hatte das Telefonieren bei uns in Berlin nur einmalig 20 Pfennig gekostet, während es in sogenannten Westdeutschland, also alles, was sozusagen jenseits von Berlin war und nicht DDR, das war, glaube ich, im 8-Minuten-Takt, ist sozusagen dass die Gebühr angestiegen.
Das heißt, du konntest im Prinzip, wenn du nicht immer wieder aufgelegt hättest,
für 20 Pfennig
eine Stunde, zwei, drei telefonieren.
Jahrelang telefonieren im Prinzip.
Bis dann irgendwann der Ruf der Eltern kam, so, geh mal aus der Leitung.
Ja,
kennt man auch noch irgendwie von früher. Kann ich auch keiner mehr vorstellen. So.
Genau.
Wie bist du so gewesen, so mit 15, 16, 17?
Das ist jetzt, also mit 15, 16, 17 bin ich eigentlich, glaube ich, ganz nett gewesen. Ich war, glaube ich, immer nett eigentlich. Aber das war jetzt dann schon so meine extreme Sturm- und Drangphase. Ich bin ja auch mit 16 ausgezogen.
Sehr früh?
sehr, sehr früh, wenn man sich überlegt, also ich habe ja einen 16-jährigen Sohn, ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt auszieht zum Beispiel. Aber ich habe es getan und das hat damit zu tun, dass ich, glaube ich, mit zwei großen Brüdern aufgewachsen bin. Wir waren zwar 6 Kinder, oder sind es auch immer noch, aber ich war so in der Gruppe mit meinen 2 großen Brüdern. Mhm. Die waren für mich verantwortlich und der eine ist 6 und der andere 8 Jahre älter als ich. Und die waren meine Vorbilder, ich habe sie geliebt und habe viel mit denen gemacht. Und als sie dann oder ich in ein bestimmtes Alter kam, dachte ich, ich müsste eigentlich dieselben Rechte in Anspruch nehmen dürfen wie meine Brüder. Und das war natürlich völliger Blödsinn.
Ja, aber schon auch irgendwie nachvollziehbar. Ich habe einen 11 Jahre älteren Bruder, das ist der Gap noch größer, aber ich habe dann auch schon relativ früh gedacht so, ja, wenn der das darf, dann darf ich doch auch mit 13 jetzt rausbleiben bis, weiß ich nicht, 12.
Ganz so. Genau. Und man fühlt sich eben auch der Welt gewachsen, ehrlich gesagt. Also ich fühlte mich der Welt gewachsen und habe überhaupt nicht verstanden, warum meine Eltern sich da überhaupt in irgendeiner Weise Sorgen gemacht haben. Ich für meinen Geschmack zum Beispiel war auch ein vorsichtiges, umsichtiges, junges Mädchen.
Bist du denn so ein Mädchen-Mädchen gewesen? Wahrscheinlich eher nicht mit 2 Brüdern als Vorbild, ne?
Nee, ich bin nicht so ein typisches Mädchen-Mädchen gewesen. Was verstehst du eigentlich darunter, ganz kurz mal eingehakt?
Ich denke an so, weiß ich nicht, so wenn ich an die 90er denke, an Boygroups und so, weiß ich nicht.
Ja. Nee, das war ich überhaupt nicht. Ich war doch schon sehr auf meine Brüder, wie gesagt, fixiert und war auch viel im Umfeld von Jungs groß geworden und fühlte mich auch immer schon im Umfeld, im männlichen Umfeld sehr wohl. Mhm. Ich war jetzt eben eher so eine mit Street Smarts, würde ich sagen. Mhm. Eher als jetzt die, sagen wir mal, junge Frau, die sich da ewig fertig gemacht hat vom Spiegel oder so. Mhm. Es musste irgendwie schnell gehen, immer alles. Aber gut aussehen wollte ich schon, also ist es nicht.
Hat das Gleisdreieck eigentlich auch noch später eine Rolle gespielt in deinem Leben? Wohnst du da noch irgendwo in der Gegend? Mhm.
Nee, ich wohne da nicht mehr in der Gegend. Die letzte, die dort gelebt hatte, war unsere Mutter. Die ist ja vor 15 Jahren mittlerweile verstorben. Und naja, ich bin eben mit 16 ausgezogen. Als sie starb, war ich 27. Das heißt, es war immer sozusagen noch die Zentrale, die Familienzentrale. Alle Geschwister waren dann mittlerweile auch schon aus dem Haus. Mhm. Aber natürlich sind wir immer dort zusammengekommen und haben unsere Mutter besucht und uns auch gegenseitig getroffen.
Was ist für dich so das Geile in Berlin? Das wird ja jetzt lange, lange, lange gehypt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das mit dem Hype geht so ein bisschen vorbei. Mhm. Also zumindest sowas, was Deutschland angeht. Dafür kommt jetzt irgendwie die ganze Welt nach Berlin. Du hast irgendwann mal gesagt, du kannst halt nichts dafür, dass du in so einer gehypten Stadt groß geworden bist. Aber ist das für dich jetzt einfach nur dein Zuhause? Einfach nur, aber ist es dein Zuhause? Oder findest du auch, kannst du das teilen mit diesem Zauber, den Berlin irgendwie auszustrahlen scheint auf viele?
Ich glaube, es ist beides. Also in erster Linie ist es mein Zuhause, aber ich habe es schon immer ein cooles Zuhause gefunden. Und es ist schon so ein bisschen eine Insel, also auf der man sich da bewegt. Aber ja, also das steht für mich jetzt nicht im Vordergrund, dass es eine unglaublich coole Stadt ist, in der man sich verwirklichen kann. Aber es schwingt mit, dass es eine Stadt der Pioniere ist. Es ist eine Stadt der Möglichkeiten. Es ist eine Stadt des Wandels, der Bewegung. Das macht natürlich auch was mit den Leuten, die dort leben. Mhm. Und das empfinde ich als sehr angenehm.
Warum hast du dein neues Album so genannt? Also Gleisdreieck. Du beschäftigst dich ja auf dem Album jetzt, ich sag mal, nicht nur mit deiner Vergangenheit. Das sind ja schon auch durchaus aktuelle Themen in deinen Songs. Ja. Und Gleisdreieck hatte ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, nach dem, was du erzählt hast, ist so schon auch Vergangenheit für dich, ne?
Ja, also es ist die Vergangenheit, aber es ist natürlich der Ort, der mich geprägt hat wie kein anderer, würde ich behaupten. Also klar, frühkindlich wurde ich natürlich genau genommen an der Kurfürstenstraße geprägt, aber bis ich 6 war. Aber ich wurde ja erst mobil und habe die Welt erfahren mit ungefähr 6 Jahren, also als ich zur Schule ging. Fing sozusagen mein selbstständiges Leben an. Und ich denke schon, dass mich dieser Ort sehr geprägt hat. Und aber über den Ort an sich ist das Gleisdreieck für mich als Metapher eigentlich ein schönes Bild für den Bahnhof des Lebens, des Wandels, der Begegnung und Verabschiedung. Es ist eine Weggabelung. Also das fand ich einfach dann irgendwie extrem passend, weil es einen Teil meiner DNA widerspiegelt, aber eben auch das Leben an sich beschreibt. Hm.
Denkst du Bahnhof. Viel, ja, das ist eine schöne Metapher. Denkst du viel über deine Gleisdreiecke nach, an denen du so gewesen bist?
Wie meinst du das?
Also zum Beispiel über Entscheidungen, an denen du gestanden hast, so, wo du vielleicht auch möglicherweise mal aufs falsche Gleis abgebogen bist, wenn ich in dem Bild bleibe. Bist du jemand, der bereut oder der zumindest sich damit auseinandersetzt?
Ja, also beides. Also ich bin, also alles drei. Ich bin schon falsch abgebogen. ich habe es bereut und ich habe mich damit auch auseinandergesetzt. Also alles stimmt natürlich, aber es ist ja auch irgendwie Teil des Lebens. Also man muss ja irgendwo auch scheitern und Fehler machen und auch mal in die falsche Richtung gehen, um was Neues zu entdecken oder in die richtige Richtung zu gehen. Oder es eröffnen sich ja auch Dinge, wenn man sozusagen sich nach vorne wagt, so im Leben.
Also. Ja, voll. Aber es gibt so Leute, die sagen so, ich bereue nie irgendwas, weißt du? Und die dann irgendwie sagen, ja, das war vielleicht jetzt nicht die perfekte Wahl, aber dadurch habe ich gelernt, so, ja. Weißt du?
Ich habe schon Dinge bereut, also so ist es nicht.
Wie triffst du Entscheidungen? Also wenn du dann irgendwie an so einem Gleisdreieck stehst, Bauch, Kopf?
Kommt drauf an, worum es geht. Oftmals ist es sehr intuitiv. Also ich bin schon sehr emotional und nicht so eine wirklich pragmatisch ausgerichtete Person, die mit Kalkül entscheidet, sondern es ist schon eher so ein Gefühl, das mich leitet.
Hm. Du hast zum Beispiel ein komplettes Album weggeworfen, was schon im Prinzip fertig gewesen ist. Vermutlich hat es auch deswegen 6 Jahre gedauert, bis du jetzt ein neues Album veröffentlicht hast. Wie schwer ist dir da die Entscheidung gefallen, zu sagen, nö, doch nicht, das will ich nicht veröffentlichen?
Also diese Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen. Also aus verschiedenen Gründen. Also einmal, weil ich natürlich mit Leuten zusammengearbeitet habe, mit denen ich diesen Traum formuliert habe. Und man geht dann zusammen und fühlt sich irgendwo auch als Team und verantwortlich. Und das war irgendwie für mich natürlich nicht schön, die enttäuschen zu müssen. Dann habe ich viel Zeit natürlich investiert.
Geld vermutlich auch.
Und Geld. Mhm. Also es waren jetzt an allen Fronten eigentlich unschöne Erkenntnisse, aber trotzdem, und das war eigentlich das Wichtigste, war für mich an erster Stelle diese Auseinandersetzung mit mir selbst. So, was will ich denn eigentlich erzählen? Will ich jetzt einfach einer Idee nachgehen, die ich da entwickelt habe mit den Leuten zusammen? Und oder bin ich dann eigentlich noch bei mir, wenn ich das mache? Oder ist es einfach nur ein Konzept, dem ich nachgegangen bin? Mhm. Und es war keine einfache, leichte Entscheidung. Ich wusste jetzt zum Beispiel auch nicht, wenn man sowas erlebt, sage ich jetzt einfach mal rückblickend, wenn man sowas erlebt, dann zweifelt man natürlich total an sich,
klar,
an seinem Können. Man fragt sich, ob das alles nur Zufall war, dass man überhaupt in irgendeiner Weise mal vielleicht eine Relevanz erzeugt hat. Ja, ich denke schon. Also doch, es war schon so, dass ich mich
also ich meine, du warst ja vorher auch schon ganz schön erfolgreich. Also
ja, aber Erfolg ist immer was ganz Relatives, finde ich. Also man kann nicht bestimmen, warum etwas erfolgreich ist, glaube ich. Man kann darauf hinarbeiten und man kann nach bestem Wissen und Gewissen die Dinge tun. Aber es ist nie davon auszugehen, dass man einen Erfolg sich einfach sozusagen konzeptionell erarbeitet. Er passiert aus verschiedenen Gründen. Und ich hatte dann schon diesen Punkt. Ich meine, das war schlimm. Muss man sich vorstellen. 2 Jahre, die man investiert, um festzustellen, dass man voll daneben lag.
War es denn wirklich so voll daneben? Hast du nicht auch irgendwie, weiß ich nicht, zwischendurch mal gedacht, so, ja komm, dann hauen wir es jetzt raus, weil es ist ja immerhin dein Job, du verdienst da Geld mit und dass man irgendwie sagt, so, ja komm, so schlimm wird es nicht werden und ich verdiene ein bisschen Geld damit.
Das ist nämlich genau der springende Punkt, das ist die Krux. Genau das wollte ich eben vermeiden. Ich wollte eben nicht in diese Situation kommen, wo ich etwas einfach sozusagen aus allen möglichen Gründen, nur nicht künstlerischen Gründen, in die Wege leite. Mhm. Das war ins Gericht mit sich selbst zu gehen und sein eigener Richter zu sein und Henker.
Wow.
Klingt dramatisch, aber ich meine, man muss sich es einfach vorstellen. Man arbeitet jahrelang an einem Projekt und schmeißt es weg sozusagen. Es ist ja da, aber es war eben nicht dafür gemacht, um jetzt sozusagen rauszukommen.
Mhm. Ist eigentlich auch eine ziemlich erwachsene Entscheidung, würde ich sagen. So, ich habe ja immer gedacht, so, dass der Vorteil vom Älterwerden ist, dass man eben solche Entscheidungen vielleicht auch irgendwann treffen kann, dass man irgendwie, weiß ich nicht, weiser wird. Du hast irgendwann in einem Interview erzählt, je älter man wird, desto mehr verliert man die Kontrolle. Also desto mehr ist auch Chaos so um dich herum. Wie hast du das gemeint?
Also einmal habe ich gemeint, dass man natürlich sehr selbstbestimmt durchs Leben gehen kann, wenn man, sagen wir mal, in eine Umgebung hineingeboren wird, die einem diese Möglichkeiten auch gibt. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir selbstbestimmt sind, dann kann man da unheimlich viel an sich arbeiten und an seinem Weg. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Dinge, auf die wir gar keinen Einfluss haben. Ich sage jetzt einfach mal Krankheit zum Beispiel. Ja? So, und das kann natürlich lebensverändernd sein. Und dann merkt man nämlich ganz schnell auf einmal, dass man überhaupt gar nichts im Griff hat. Dass man bestimmte Dinge sozusagen leitet, aber bestimmte Dinge passieren einem und da muss man irgendwie damit zurechtkommen. Und das meine ich mit diesem Kontrollverlust. Und den entwickelt man vielleicht, oder die Erkenntnis darüber entwickelt man vielleicht tatsächlich auch mit dem Älterwerden. Weil man eben mehr und mehr Menschen kennenlernt, denen Dinge passieren. Und man schaut sozusagen in die Biografien um sich rum, in seine eigenen Biografien und stellt fest, okay, es gibt Dinge, da habe ich keinen Einfluss drauf, die muss ich nehmen, wie sie sind.
Aber vielleicht auch, weil Dinge einfach passieren, wenn man älter wird. Klar, man hat natürlich auch mehr Zeit, in der was passieren kann. Mhm. Aber ich meine, ab einem gewissen Alter ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Krankheiten kommen. Ab einem gewissen Alter kommt man in die Phase, wo Menschen, die man gern hat, irgendwann sterben. So, mhm. Also,
das meine ich ja.
Na, damit hat es ja auch irgendwie zu tun. Das ist ja irgendwie...
Absolut, das meine ich, dass man eben in dieses Alter kommt, in dem im Umfeld einfach Leute erkranken oder die Eltern krank werden. Mhm. Und ja, man eben eine Vorstellung von der Endlichkeit bekommt. Und das hat man, natürlich weiß man auch als kleines Kind, dass man irgendwann mal stirbt, aber es hat irgendwie, es ist so weit weg, voll, es ist sowas von abstrakt, diese Vorstellung. Und die rückt natürlich immer näher.
Mhm. Kommen wir nochmal so ein bisschen zu dem Thema Kontrolle, Kontrolle übers Leben, Kontrolle auch irgendwie bei der Arbeit. Da hast du ja, glaube ich, nicht so ein großes Problem dabei, Kontrolle abzugeben oder zumindest aufzuteilen. Du bist schon Teamworker, wenn ich mir so anschaue, wie und mit wem du so arbeitest. Ne?
Absolut.
Also jetzt bei dem Album zum Beispiel waren ja eine ganze Menge Leute beteiligt.
Richtig.
Fällt dir das nicht schwer, dann zu sagen, ich schreibe jetzt mal einen Text mit drei anderen Leuten?
Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung für mich gewesen, meine Comfortzone zu verlassen und mich hinzusetzen mit Menschen, die ich teilweise überhaupt nicht kannte, aber natürlich auch Themen zu besprechen, die für mich eine Relevanz haben. Und da muss man ja erstmal ein neues Alphabet definieren oder man muss eine Sprache entwickeln, die es einem ermöglicht, relativ sachlich auch über bestimmte Dinge zu sprechen, die vielleicht auch emotional sind, aufgeladen sind. Und man will natürlich auch das Gegenüber A, nicht überfordern, man will aber auch natürlich nicht alles preisgeben. Das ist ja auch nicht, worum es geht. Das sind ja im Prinzip, wenn man so will, zum Teil fremde Menschen gewesen, denen ich da gegenüber saß. So wie wir uns jetzt heute treffen, so kann man sich so eine Session auch vorstellen. Mhm. Ich komme wohin, ich weiß, wie er heißt und worum es geht, aber was dabei rauskommt, kann ich nicht sagen.
Ist das auch das Spannende, dass du halt vorher irgendwie nicht weißt? Also du nimmst ja, weiß ich nicht, Maxim zum Beispiel, kennst du dann vielleicht irgendwie aus der einen oder anderen Begegnung oder dann halt von seiner Musik und dann sagst du, komm, lass uns mal treffen und weißt halt einfach nicht, wie was rauskommt und guckst
ganz
mal.
Ganz genau so war es bei jedem und mit Maxim habe ich ja relativ viel gemacht und ja, viel und häufig gearbeitet und es hat sich natürlich dann jetzt im Laufe der Zeit eine Freundschaft entwickelt und also er ist wirklich ein großartiger, nicht nur Musiker und Texter, sondern als Mensch, wir mögen uns einfach sehr und sehen uns auch oft, wenn wir nicht zusammenarbeiten. Aber klar, auch wir mussten erstmal irgendwie uns aneinander rantasten und so war es aber mit allen und es ist interessant, weil man natürlich mit unterschiedlichen Menschen natürlich unterschiedliche Dynamiken entwickelt und dann auch Synergien entstehen. Die sind sehr unterschiedlich. Also mit manchen Leuten hat man mehr Output bei der Zusammenarbeit, bei anderen Zusammenarbeiten ist sozusagen der Output des Gegenübers noch stärker. Das kommt immer darauf an. Aber es ist super interessant und ich kann immer nur den Menschen empfehlen, sich reinzuschmeißen in Dinge, von denen sie im Vorfeld noch nicht sagen können, wie sie ausgehen.
Hm. Klingt das Album deswegen auch so ein bisschen, ich sag mal, durchmischt oder bunt, so in meinen Ohren zumindest. Also wenn ich mir Songs anhöre wie Wieder gut, dann nimmst du mich irgendwie voll mit zurück in die 90er so gefühlt. Mhm. Und ich muss an so Leute denken wie Janet Jackson oder TLC oder sowas, so vom Gefühl. Und wenn ich dann sowas höre wie So sieht man sich wieder oder Alles leuchtet, dann klingt das in meinen Ohren schon so nach aktueller Popmusik, so mit Stimmverzerreffekten in Hologramm zum Beispiel. Das ist eine ganz schöne Reise, finde ich.
Ja, es ist eine ganz schöne Reise, aber ich habe mir das gar nicht so überlegt. Ehrlich gesagt, ich bin, wie gesagt, komme von einem Konzeptalbum, das ich verworfen habe und bin jetzt vor einer neuen Situation und eröffne mein Spiel neu. Und ich habe mich dazu entschieden, quasi Songs zu sammeln. Es ging mir überhaupt nicht jetzt um, kann man dies mit dem zusammenstellen?
So Konzeptalbum-mäßig nochmal.
Nein, sondern es ging für mich irgendwie darum, so, also was ist der nächste Song? Für mich ging es immer nur um den Song. Mhm. Und ich habe nie in Frage gestellt, dass man das zusammenfügen kann. Und am Ende, als ich das Gefühl hatte, ich habe genügend Stücke, habe ich eben auch Kahedi, das ist ja das Produktionsteam um Max Herre herum, gebeten, den Großteil dieses Albums zu produzieren, damit man eben auch quasi einen Guss im Sound generieren kann. Und dann hatte ich für manche Songs auch Tua hinzugezogen als Co-Producer, aber auch als Vocal-Producer. Also ja, wie gesagt, also für mich, ich habe mir diese Frage nicht gestellt, kann man den Song so und so klingen lassen und ist das zeitgemäß oder kann man das Alte mit dem Neuen verquicken? Für mich war es einfach cool. Was finde ich cool und nicht, was darf man?
Ja, ist ja auch völliger Quatsch, was darf man? Gibt es auch keine Antwort drauf, glaube ich, so richtig. Oder du willst halt wirklich einen Pop-Song, der in die Charts geht auf jeden Fall, so vom The Scratch entwickeln. Aber das ist ja auch Käse, das machen andere.
Ja. Ich sag da mal jetzt.
Vom Gefühl her finde ich es auch so ein bisschen durchmischt. Also du hast so wirklich so positive Hymnen wie Himmel berühren oder Alles leuchtet, bis hin dann wirklich zu nachdenklichen Songs wie Zuhause, wo du wo sortierst du dich da selber gefühlsmäßig ein? Also wenn ich dich jetzt sehe, bist du eher so positiv.
Ein lebensfroher Mensch.
Bejahend und nicht eher so zweifelnd. Zu Hause bist du ja schon sehr, sehr in dir und setzt dich zweifelnd mit Situationen auseinander.
In dem Song zu Hause oder?
In dem Song zu Hause, genau. Ja.
Ja, klar. Also ich meine, es heißt ja nicht, also wenn ein Mensch, sagen wir mal, tendenziell positiv ist oder lebensbejahend durch die Welt geht, dann heißt es ja nicht, dass er nicht auch irgendwo Zweifel hat oder nicht auch irgendwo Schmerzen oder Kummer oder
klar,
Dämonen ganz tief versteckt. Ich glaube, wenn man schreibt, kommen diese Dinge einfach automatisch hervor.
Nee, ich habe mich jetzt nur gefragt, welche Joy würde ich treffen, wenn ich sie irgendwo in einer Kneipe treffen würde oder auf dem Sofa ist es.
Na, auf jeden Fall die du jetzt vor dir hast. Also, nee, aber echt, also das wollte ich ja gerade nochmal sagen. Ich bin ein lebensbejahender Mensch. Und ich erfreue mich auch am Leben, ganz ehrlich. Und für mich ist das Glas, wie man immer so schön sagt, halb voll.
Auch wenn das, was vor dir steht, jetzt ziemlich leer ist.
Das ist echt ziemlich leer, aber es ist immer noch was drin.
Okay, du bist ein bejahender Mensch, ja.
Nein, also tatsächlich. Aber ich bin natürlich nicht 24 Stunden am Tag irgendwie super gelaunt und finde alles super. Natürlich empfinde ich die Welt und nehme sie genauso auf wie Menschen um mich rum auch. Und es ist nicht immer alles zum Lachen und es ist aber auch nicht immer alles zum Weinen.
Nicht zum Lachen ist was du ansprichst in Zuhause. Da sprichst du sowas wie Alltagsrassismus an. Du hast afrikanische Wurzeln. Hat es sich in letzter Zeit verändert, wie du angeschaut oder behandelt wirst? So Stichwort Pegida, AfD, sogenannte Flüchtlingskrise. Erlebst du da irgendwie in deinem Alltag was von?
Auf jeden Fall. Und das ist so auch, sagen wir mal, das zweite Mal in meinem Leben, dass es sich so zuspitzt. Also der Alltagsrassismus ist ja Teil meiner gesamten Lebensreise. Also das ist immer irgendwo präsent, mal mehr, mal weniger, aber gehört irgendwo dazu. Aber dass es jetzt sich so zuspitzt, dass es jetzt durch diese Pegida-Bewegung, die sogenannte Flüchtlingskrise, wie du es gerade so schön genannt hast, nochmal hat neue Qualitäten entwickelt. Und das habe ich das erste Mal schon erlebt nach der Wiedervereinigung, diese Form der Ablehnung innerhalb der Gesellschaft. Es ist nicht überall so natürlich, aber es ist sehr viel vermehrter so. Und ich habe den Eindruck, die Leute fühlen sich geradezu dazu bewogen, Dinge zu sagen und Menschen zu verfluchen und zu verjagen, zu hetzen. Sagen wir mal diese Geschichte da in Klausnitz, wo ein Bus ankommt und von müden Menschen, die irgendwie eine lange Reise hinter sich haben, die lebensbedrohlich war, und sie werden empfangen von anderen Menschen fertig gemacht und nicht aus dem Bus gelassen und die Polizei ist völlig hilflos, überfordert. Ja. Also das ist eben eine Realität und damit muss man sich auseinandersetzen. Das muss man dann auch aushalten, glaube ich, in Gesprächen. Ich glaube, manchmal wollen die Leute, sind ein bisschen müde, darüber zu reden, aber es ist einfach eine Realität. Und natürlich bin jemand wie ich, der eben nicht dem Ebenbild der Mehrheit entspricht, auch voll das Opfer. Für so Leute, wenn sie gerade in so eine Stimmung kommen.
Was ich krass fand, ist, im Lied sprichst du auch davon, dass so in deinem Freundeskreis unbedachte Kommentare kommen, die dich verletzen oder zumindest aus der Fassung bringen. Was sind das dann für Kommentare?
Ach, das sind so, das sind eigentlich gar keine Kleinigkeiten, aber also ich bin natürlich schon mein Leben lang so sensibilisiert für so Generalisierung und Pauschalisierung von, ich sag mal, Gruppen. Ich mag eigentlich auch nicht in Gruppen reden, Manchmal muss man das, aber also wenn Leute jetzt zum Beispiel über die Kopftücher da zum Beispiel reden, die um eine Frau zu beschreiben, also keine Ahnung, eine Frau, die irgendwas gemacht hat, was war das für eine Frau? Ach naja, so ein Kopftuch halt. Also so
gruselig,
das,
ja.
Ja, aber das ist, finde ich, echt gang und gäbe. Das habe ich schon also ständig gehört. Oder die Schlitzis oder sowas. Also das ist, für mich ist es einfach gruselig, sowas. Ich finde es auch gar nicht witzig. Mhm. Ich kann darüber überhaupt nicht lachen, weil, weiß ich nicht, ich fühle mich da natürlich, oder ja, ihr Schwarzen hier, potenzmäßig und so. Das sind so Dinge. Aber natürlich jetzt in Anbetracht dieser Situation, die wir gerade haben in der Gesellschaft, dass Leute eben so Dinge sagen wie, naja, wir müssen schon selbst gucken, wo wir bleiben und so, wo sollen die denn alle hin und so. Also keine Ahnung, also die benehmen sich ja jetzt schon auch scheiße. Mhm. Und die Nafris und so, also das ist natürlich auch real. Und also ich sage ja nicht, dass man sozusagen sich Dinge nicht anschauen sollte. Und ich sage auch nicht, dass man sich nicht strukturieren muss. Das verstehe ich schon alles, aber die Schlussfolgerung daraus, dass man dann sozusagen über diese Menschen als Gruppe, bedrohliche Gruppe spricht und sie so kategorisiert, das ist etwas, was mir häufig auch untergekommen ist im Freundeskreis oder im näheren Bekanntenkreis. Das stimmt mich schon irgendwie nachdenklich natürlich.
Hm. Zu Hause ist auch ein Dialog mit deiner verstorbenen Mutter. Hat die dich früher versucht zu schützen vor solchen Momenten, so vor Alltagsrassismus? Gerade Kinder können da ja auch durchaus grausam sein, ne?
Ja, das hat sie getan. Und das hat sie auch wirklich mit allen Mitteln und Energie getan. Also sie hat uns immer sehr ernst genommen, auch in unseren Wahrnehmungen. Und wenn wir ihr was erzählt haben, was jemand gesagt hat oder in der Schule oder auch Lehrer, wenn Lehrer irgendwas gesagt haben oder so, dann war meine Mutter am nächsten Morgen im Direktoriat. Die saß da vor dem Direktor und hat also die ganze Schule rund gemacht zum Beispiel. Und das hat sie nicht nur einmal gemacht, das hat sie mehrmals gemacht. Also immer dann, wenn ein Kind kam und gesagt hat, Mama, das hat der und der gesagt. Und das musste dann natürlich schon auch der Wahrheit entsprechen. Also sie ist jetzt nicht einfach nur blind hinterher, sondern sie hat das untersucht und hat dann eben entsprechend Konsequenzen eingeleitet. Und das hat mich dann auch sehr bestärkt natürlich in meiner eigenen Wahrnehmung und auch bestärkt darin, die Dinge, die man sieht, nicht zu ignorieren, sondern sie wahrzunehmen und sie zu analysieren. Mhm. Also ich sage jetzt mal sowas wie Alltagsrassismus, weil man kann ja auch weggucken.
Klar.
Ist ja auch super anstrengend. Man kann ja nicht jedes Mal reagieren.
Und Konflikt und so weiter.
Man muss ja auch irgendwie ready sein dafür. Und das hat sie uns irgendwie so ein Stück weit mitgegeben, dass man ja ein Bewusstsein dafür entwickelt, das gibt es. Es ist nicht so, dass es das nicht gibt, sondern Kind, ja, es gibt es und du musst wissen, wie du damit umgehst.
Du bist selbst Mutter von einem 13-jährigen Sohn und einem 16-jährigen Sohn. Mhm. Wie machst du das?
Ja gut, ich meine, bei uns wird dieses Thema natürlich auch weitestgehend besprochen und die Kinder sind da sehr sensibilisiert. Jetzt ist es aber so, mein 16-jähriger Sohn sieht jetzt nicht so anders aus wie das Ebenbild der Mehrheit, würde ich sagen. Also mit anderen Worten, er ist ganz hell, blond, fällt jetzt erstmal nicht auf, dass er einen südafrikanischen Großvater hat, wenn man das nicht weiß. Und der andere, der ist schon so, ja, der beschäftigt sich noch nicht so damit, muss ich sagen. Also der ist jetzt auch noch nicht in so Situationen gekommen. Aber mein großer Sohn, der erzählt schon Geschichten, wie die Kinder in der Schule so sprechen. Und ja, eigentlich wie feindselig sie auch sind, Gruppen gegenüber, die sie sozusagen nicht zugehörig empfinden. Mhm. Und das wundert mich, dass es das immer noch so weit verbreitet ist eigentlich in der Schule. Weil ich frage mich dann immer, was erzählen eigentlich die Eltern zu Hause, dass die Kinder in die Schule gehen und sagen, ja, die Neger, die muss man sowieso irgendwie, ja, es war so ein Neger. Also ich verstehe es gar nicht.
Ja, irgendwo muss es ja im Zweifel herkommen. Ich meine,
oder man muss doch zumindest dann, also manchmal greift man sowas ja auch auf der Straße auf und so. Aber also doch spätestens, wenn man das ein, zwei Mal im Elternhaus gedroppt hat, also dann müssen doch die Eltern irgendwie sagen, sag mal, Kind, was geht da eigentlich ab? Ja, also
geht's noch. Mhm. Mhm. Wenn du dir jetzt so die Veränderungen in Deutschland anschaust, die du gerade auch so ein bisschen beschrieben hast, oder Populismus, Rechtsruck in Europa, Trump in den USA, ist das noch die Welt, in die du mal Kinder setzen wolltest?
Ja, ich würde jetzt schon nochmal Kinder kriegen. das kann ich schon sagen. Und es ist natürlich auch eine Chance, wenn so etwas sich so zuspitzt, ist es ja auch sozusagen der Moment für die andere Seite. Und die ist ja auch ganz stark. Es ist nicht so, dass es nur noch rechte Menschen gibt um mich herum. Es gibt natürlich auch ganz differenziert denkende Menschen, viele davon. Und das ist eine Chance, einfach auch Dinge neu zu definieren und auch diesen Rechtsruck einfach auszuhebeln.
Fällt dir das eigentlich schwer, so offen zu sein? Du hast gerade schon so ein bisschen drüber geredet, wie das ist im Schreibprozess, wo du ja in einem gewissen Kreis oder mit gewissen Leuten offen sein musst. Mhm. Aber wenn du drüber singst, dann hört es die ganze Öffentlichkeit. Wir reden jetzt hier über dein Privatleben und wie du eben schon gesagt hast, wir kennen uns jetzt seit einer halben Stunde gerade immer so.
Ja.
Fällt dir das manchmal schwer, über deine Kinder zu singen oder über die uneheliche Tochter von deinem Mann Max Herre zum Beispiel oder so? Das sind ja sehr, sehr private Gefühle, die du da auch schilderst.
Ja, das finde ich jetzt interessant, dass du das sagst, weil ich habe zum Beispiel gerade gar nicht das Gefühl, dass ich dir so viel aus meinem Privatleben erzählt habe, sondern ich habe dir eigentlich eher, habe ich den Eindruck, was ganz Generelles erzählt, was, glaube ich, viele nachvollziehen können. Also ich habe jetzt sozusagen, was man weiß, ist, wie alt meine Kinder sind und dass sie natürlich demnach Teenager sind, die eben in die Welt raus wollen, aber... Also weißt du, wir
hebst
sitzen
es auf
hier,
so eine Abstraktionsebene.
Ich habe den, hab den Eindruck, ja, dass das jetzt eigentlich gar nicht so viel reinlässt. Jetzt habe ich dir noch erzählt, wie die aussehen in Bezug auf Rassismus, wie ihre äußeren Merkmale sind. Ne? Aber so viel mehr gebe ich da eigentlich gar nicht preis, ist zumindest mein Eindruck. Es ist eigentlich sehr universell, worüber wir hier sprechen.
Es ist so ein bisschen so wie mit dir und Max im Prinzip. Ne? Ihr wart so früher dieses Hip-Hop-Traum. Paar, was durch die Medien gegangen ist, so und man hat auch irgendwie mitbekommen, dann gab es mal eine Trennung, man hat auch irgendwie mitbekommen, jetzt sind sie wieder irgendwie gemeinsam unterwegs, aber eigentlich hat man nicht wirklich was mitbekommen, obwohl er ja sehr präsent am Anfang mit einem fetten Song und so, also ihr habt eure Beziehung ja sehr nach außen getragen auf der einen Seite. Mhm.
Ne? Ja, also auch hier möchte ich dich jetzt mal korrigieren. Also, okay, also nein, du hast halb recht mit der Beziehung nach außen getragen, weil das konnte kein Mensch wissen, dass wir ein Paar werden würden. Mhm. Es gab diesen Song und Max hatte diesen Song ja auch schon geschrieben. Mhm. Der war fertig und er suchte diese Duettpartnerin und hat sich von Tomilla, DJ Tomilla, der mit jetzt heutzutage auch der Sidecoach ist von den Fantastischen Vier bei The Voice. Ne? Mit dem hatte ich gearbeitet und der hatte mit vielen Sängerinnen zu tun. Und Max hatte ihn angerufen und ihn gebeten, ihm ein paar Sängerinnen zu zeigen, weil er eine sucht für den Song. Für den letzten Song vom Esperanto-Album. Mhm. Und dann hatte Miller ihm einen Tape zusammengestellt mit verschiedenen Sängerinnen und Max hatte mich gehört und hat gesagt, die will ich mal kennenlernen, die klingt ja Hammer. Also dann rief er mich an und wir haben dann diesen Song aufgenommen und dass wir dann ein Paar werden würden, das war also wäre nicht vorherzusehen.
Aber ihr habt euch getroffen, so habe ich zumindest mal gehört und es war eigentlich relativ klar, das wird was.
Das stimmt auch
und
wiederum.
Und ihr habt euch ja quasi vor dem Song getroffen.
Ja, wir haben uns vor dem Song getroffen, aber der Song war ja schon fertig.
Ja, I know. Ja,
weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, klar.
Also wir haben uns nicht getroffen und verliebt und gesagt, ey Schatz, lass mal einen Song schreiben. Jetzt erzählen wir mal, sondern diese Nummer gab es schon und zufälligerweise wurden wir dann auch ein Paar. Hm. Und natürlich könnte man jetzt zum Beispiel halbwegs sagen, ja, wir haben quasi unsere Liebe nach außen getragen, aber
es ist so passiert.
Es war nicht nicht geplant, dass wir ein Paar werden und wir hätten dann trotzdem den Song zusammen gemacht. Hm. Auch als Nicht-Paar.
Aber ich habe ja auf der anderen Seite auch gesagt, obwohl das dann so nach draußen gegangen ist, dass der Rest irgendwie, also die Facts kennt man halt irgendwie, aber ansonsten haltet ihr euch sehr raus aus der Öffentlichkeit. Ne?
So ist es.
Ist es dann nicht auch manchmal schwer, dann auch zum Beispiel Songs über Max zu machen, der ja auch in der Öffentlichkeit steht? Also wo du auch mit Gefühlen über vergangene Geschichten versuchst irgendwie zu verarbeiten?
So viel rede ich jetzt auch gar nicht über ihn, ehrlich gesagt. Aber also ich glaube, nee, nicht wirklich. Also ich kann sagen, wenn man Songs schreibt, natürlich verarbeitet man Erfahrungen und Gedanken und Gefühle. Aber es ist auch, man ist auch irgendwo quasi sein eigenes, Medium. Man ist sein eigenes Medium. Also man kann es schaffen, von sich wegzugehen und quasi als Medium eine Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichten, die ich erzähle in den Songs, das sind ja keine rein autobiografischen Geschichten, sondern das sind sozusagen Verquickungen. Aber also natürlich ist die Geschichte wichtig. Es sind oftmals im Übrigen auch Beobachtungen, die ich gemacht habe bei Freunden oder, keine Ahnung, Situationen, denen ich beigewohnt habe oder so. Wie gesagt, beigewohnt habe. Ich habe ihnen beigewohnt.
Ja, das ist völlig in Ordnung.
Beigewohnt habe.
Ja.
Ja. Ja, also insofern, ich habe da jetzt nicht so das Gefühl, oh Gott, mag sich hier jetzt, die gehören jetzt hier rein. Und Hologramm zum Beispiel ist so eine Nummer. Ne? Ja. Da geht es ja um die Auflösung einer Liebe und so. Und natürlich weiß ich, wie sich sowas anfühlt. Ich weiß es aber nicht erst seit Max. Und dieser Song ist definitiv zum Beispiel kein Song über Max und mich.
Klar, aber die Welt denkt dann immer sofort, genau, so war das ja, damals. Genau. So,
zum Beispiel, ne? Das möchte ich jetzt auch noch, wenn wir schon mal dabei sind, sagen, es gab diese Nummer, meine erste Single-Auskopplung von der Mamani-Platte, die hieß Geh jetzt. Da ging es um sozusagen eine Beziehung, die auch auseinanderbricht mal wieder. Und der Typ hat sie betrogen und sie ist völlig genervt und schmeißt ihn raus, sagt, geh jetzt. Und die halbe Welt, die sich mit uns überhaupt beschäftigt hat, hat gedacht, das ist ein Song gegen Max.
Und der Max, Arsch.
So. Ja, genau, ganz genau. Und was meinst du, wie viele Situationen es tatsächlich gab, in denen Max dann angesprochen wurde und ihm Vorwürfe gemacht wurden? Wie kannst du so eine Frau so betrügen? Was bist du denn für eine? Und so. Und das war interessant, weil das hatte jetzt mal gar nichts mit uns zu tun. Einfach über gar nichts. Es war einfach eine Nummer.
Stehst du eigentlich gern so in der Öffentlichkeit? Habe ich mich so gefragt, als ich jetzt hier dieses Video in der U-Bahn gesehen habe. Musst du dich bei sowas eigentlich überwinden, wenn du dich irgendwie so in eine U-Bahn reinsetzt und dann einfach nur mit Gitarre einfach mal ein paar Leute ansingst?
Ich stehe überhaupt nicht gern in der Öffentlichkeit, aber ich singe gern in der Öffentlichkeit. Das ist ein Unterschied, ein kleiner, aber feiner. Und da ist es für mich auch total egal, wo es ist. Also das Einzige, was ich absolut nicht leiden kann, ist Familienfeiern singen.
Ernsthaft, ja?
Das mache ich auch nicht.
So unter dem Weihnachtsbaum oder irgendwie sowas, ja?
Wenn alle singen, ist es okay für mich. Aber wenn ich was vorsingen soll, dann wirst du, das hat noch keiner geschafft. Das ist mir auch, also da bin ich ganz schüchtern und ist nichts für mich. Aber singen kann ich überall und ob in der U-Bahn, auf der Bühne oder sonst wo, ist eigentlich Wurst.
Wie schaffst du es eigentlich bei all dem, was du da so machst, authentisch zu wirken oder vielleicht auch immer noch authentisch, wenn ich mir so irgendwie andere Hip-Hop-Kollegen anschaue, die so zur gleichen Zeit angefangen haben? Naja, da sieht es manchmal so ein bisschen deplatziert aus, wenn die jetzt noch so auf Bühnen rumtouren. Und bei dir habe ich irgendwie das Gefühl, es ist gar nichts passiert. Also es ist so, du bist halt immer noch die, die du immer gewesen bist.
Weiß ich nicht, was ist so. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich habe, meine Authentizität. Und das war mir immer sehr bewusst. An der halte ich irgendwie auch fest. Und vielleicht, ich bilde mir auch einfach nichts ein, auf nichts. So, ich meine, ich mache, was ich mache und ich versuche es so gut wie möglich zu machen. Ich versuche es, ja, mit Herz zu machen und irgendwie dabei eine Wahrheit zu sprechen. Deswegen habe ich ja auch mein erstes Album eingestanzt. Und gesagt habe, das ist nicht richtig, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahrhaftig. Und vielleicht ist es das, dass ich mein eigenes Korrektiv bin.
Und wie das sich anhört, davon könnt ihr euch selbst überzeugen. Auf dem neuen Album von Joy Denalane ja auch live ab April, Ende April geht's los, richtig? Kleine Deutschland-Tour, Termine findet man auf deiner Webseite. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
D-Radio Wissen, dein Sonntag.